Gründern und man hat ja am Ende des Tages die gleichen Probleme. Mhm. Aber die Probleme, die ein Gründer hat, der im Bereich B2C unterwegs ist, und die Probleme, die ein Gründer hat, der im Bereich B2B unterwegs ist, sind doch unterschiedlich, weil Endkunden sprichst du anders an als Unternehmen.
Wickertisch, der Startup-Podcast.
Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch Startup-Podcast. In der heutigen Folge haben wir Bastian Maiwurm von Amberroad zu Gast und wir sprechen darüber, was eine Enterprise Search Engine eigentlich ist und wie sie funktioniert, wie wichtig es ist, die Lösung mit und nicht für den Kunden zu erarbeiten, wieso Frustrationstoleranz gerade im Vertrieb unabdingbar ist und welche Bedeutung Business-Wettbewerbe für dein Startup haben können. Wenn das spannend für dich klingt, dann bleib gerne dran und wir wünschen viel Spaß mit der Folge.
Kevin, wie ist denn der Stand der Dinge? Alles perfekt. Das höre ich immer sehr gerne. Alles perfekt heißt immer alles tutti. Ja, sehr gut. Dann an euch da draußen herzlich willkommen zum Wickeltisch-Podcast. Gegenüber von mir sitzt Bastian Maiwurm von Amberroad. Spreche ich das richtig aus?
Amberroad, genau.
Amberroad. Ja, perfekt. Und bevor wir jetzt reinstarten, aufgrund der Tatsache, dass das, was ihr macht, doch schon sehr spezifisch ist, erzähl den Leuten einmal ganz kurz, was Amberroad macht.
Genau, Amberroad entwickelt eine unternehmensinterne Suchlösung. Das kann man sich vorstellen wie Google für Unternehmen. Das Problem, was wir Gründer auch selber in verschiedenen Praktika erfahren haben, ist, dass du in einem großen Konzern oder in einem großen Unternehmen arbeitest. Dir sagt einer, okay, hol mal bitte das Dokument, arbeite die Aufgabe ab, du brauchst dafür noch die Information oder die Information. Und er sagt dir, die liegt ungefähr in dem Ordner. In diesem Ordner liegen aber hunderte von Dokumenten oder tausende von Dokumenten. Und du weißt letztendlich nicht, wo wer was abgelegt hat, wann wer was verändert hat. Konsequenz daraus ist, du fängst an, mit deinen Kollegen zu sprechen und fragst nochmal nach, hältst die von der Arbeit ab, hast es vorher selber nicht gefunden und im Notfall musst du die Dokumente nochmal erneut erstellen. Und wir entwickeln dafür quasi eine Suchlösung. Kannst dir vorstellen, wie Google für Unternehmen.
Okay. Das klingt erstmal recht simpel, so, ich hab's verstanden, so. Aber innen drin sieht's ja dann doch nochmal um einiges komplexer aus. Vor allen Dingen, wenn ihr, denke ich mal, so an die, wie heißt das nochmal, diese Legacy-Systeme, die quasi dann so in den Unternehmen bereits existieren, halt herangeht und versucht, euch da anzustöpseln. Bevor wir jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr in das Detail hinter dem Startup blicken und wie sich das Ganze so gestaltet hat, möchte ich ganz gerne euch da draußen auch Bastian vorstellen, beziehungsweise Bastian sich natürlich selber vorstellen lassen, damit ihr wisst, wem ihr hier eigentlich zuhört. Von daher bin ich jetzt einfach mal leise. Bastian, wer bist du eigentlich?
Ja, vielen Dank. Also ich bin Bastian Maiwurm, bin Gründer von Amberroad, bin da zuständig für den Vertrieb und habe in Aachen Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Bauingenieurwesen studiert. Und Amberroad habe ich vor einem Jahr gegründet, bin 24 Jahre alt und ja, freue mich heute hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich bin gespannt, über was wir jetzt heute alles so sprechen. Ich muss tatsächlich sagen, Amberroad habe ich gehört, auch schon des Öfteren, weil im Hub kommt man eigentlich schwer um euch herum inzwischen. Ihr seid ja jetzt auch schon von der Teamgröße her ein bisschen angewachsen, seid auf jeden Fall auf Wachstumskurs. Wir hatten jetzt gerade schon eingangs kurz drüber gesprochen, habt schon verschiedene Accelerator-Programme mitgemacht. Verbessert, vergrößert euer Unternehmen immer weiter, vergrößert euer Team. Was geht ab? So, wie war das letzte Jahr an der Stelle? Also ich meine, vor einem Jahr gegründet, jetzt gerade seid ihr wie viele Leute?
7.
7 Leute und ihr habt aber mit 4 gestartet, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Genau, also wir sind 4 Gründer, beziehungsweise man muss sagen, die Story von Amberroad fängt eigentlich schon 2017 an.
2017? Dann springen wir jetzt 2017 mal rein.
Genau, da war ich und Julian und Igli, 2 andere Gründer, auch noch nicht dabei, sondern damals hat Philipp mit 2 anderen Kollegen ja keine Lust auf den klassischen Studentenjob in der Kneipe gehabt, sondern hat gedacht, machen wir was anderes und hat dann Rucksäcke auf Amazon verkauft, Kork-Rucksäcke.
Okay.
Und das Startup hieß zu dem Zeitpunkt auch Amberroad. Amberroad ist die Bernsteinstraße, Handelsstraße durch Europa und wegen dem Handel mit Rucksäcken Amberroad.
Ah.
Genau, und irgendwann waren dann so viele Rucksäcke verkauft, dass Philipp und die anderen beiden Jungs Daten von Kunden hatten. Die haben sie dann nochmal versucht, mit statistischen Daten anzureichern und so sind wir halt in die Tech-Schiene gegangen. So, das heißt, wir haben Pivot hingelegt, wie man es im Startup-Bereich nennt, haben hinterher nochmal eingemacht und dann im Sommer, also letzten Sommer, haben wir sind wir in diesem Bereich Enterprise Search gelangt. Und zwar hat die RAG, das ist die Ruhrkohle, ist ein großes Bergbauunternehmen aus dem Ruhrgebiet, eine Challenge ausgeschrieben und da wurden wir dann angeschrieben, ob wir uns da nicht auch bewerben möchten, weil wir in dem Zeitpunkt was mit Suche von unstrukturierten Daten allerdings im Internet als Crawler gemacht haben.
Mhm. Und die sind dann einfach auf euch zugekommen und haben gesagt, moin, wollt ihr was für uns machen hier oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also die RAG hat über die Gründerallianz eine Challenge ausgeschrieben, also das ist Corporate Challenge nennt sich das dann meistens. Ist mittlerweile recht verbreitet, dass große Konzerne eine Challenge ausschreiben und die sagen dann, okay, wir haben hier ein Problem, wir wissen nicht, wie wir es lösen können. Welche Startups können das potenziell lösen? Und dadurch gehen die dann meistens an verschiedene Hubs ran oder Startups-Hubs. Bei der RAG war das jetzt halt die Gründerallianz. Und die Gründerallianz hat dann natürlich ein Netzwerk von Startups, genau. Hat Scouts, die scouten. Und die haben dann halt gesehen, dass wir zu dem Zeitpunkt was mit unstrukturierten Daten und Suchen gemacht haben. Zwar noch im Internet und noch nicht im Bereich Enterprise Search. Und haben uns dann gefragt, ob wir uns bewerben möchten. Da haben wir dann ja zugesagt, die Challenge gewonnen. Und sind dann dadurch in diesen Bereich Enterprise Search gekommen.
Und da wart ihr dann, habt ihr zu viert dran teilgenommen? An dem Wettbewerb?
Da haben wir als Startup Amber Road dran teilgenommen.
Als Startup Amber Road. Und ihr habt dann im Prinzip, wie lange muss man sich das vorstellen? War das ein 2-Wochen-Ding, ein Tag? Wie lange hat sowas gedauert?
Also die Challenge ist im Grunde genommen auf einer Webseite ausgeschrieben. Da ist Status Quo, erwartete Lösung, was wir von euch brauchen, wie wir Unterstützung leisten können. Und als Startup musst du dann Pitch Deck fertig machen, wo du einmal Status Quo beschreibst, wie du das lösen willst,
okay.
Was deine Lösung für spezielle Features hat, warum du der Richtige dafür bist, was für ein Team du dahinter stehen hast, was du bisher halt so gemacht hast.
Ja.
Und dann wird das alles bis zu einer Deadline an die RAG geschickt. Die RAG hat dann 3 Wochen Zeit oder so, sich die 3 besten Startups rauszusuchen.
Die vielversprechendsten, sage ich mal, weil noch ist ja nichts geleistet worden in dem Moment. Es ist ja jetzt nur ein Ansatz, wie ihr das machen würdet, theoretisch.
Genau, und dann bekommen diese 3 Startups die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu pitchen, in einem 5-Minuten-Pitch, 5 Minuten Question-Answering-Session im Anschluss. Und dann trifft die RAG die Entscheidung, welchem Startup sie vertraut. Hat halt den Vorteil für ein Startup, dass du um diesen klassischen Sales-Funnel ein Stück drumherum kommst.
Und dann haben die sich am Ende für euch entschieden.
Genau.
Also was war so der ausschlaggebende Grund? Weil ich würde jetzt behaupten, dass die Leute, die aus den Top 3 dann ausgewählt wurden, auch irgendwas konnten, was das Ganze hätte lösen können. Was war der Grund, warum sie sich für euch entschieden haben?
Der Grund, weshalb sie sich für uns entschieden war letztendlich einmal unser Lösungsansatz und dass wir schon Erfahrung hatten in dem Bereich unstrukturierte Daten und
dem
Finden von Informationen in unstrukturierten Daten.
Okay, und dann seid ihr quasi dann hingegangen und habt dann auch das konkrete Problem, seid ihr dann angegangen und habt das quasi gelöst mit dem Ansatz, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und das ging dann, also ich versuche gerade so einen Zeithorizont, so einen Zeitstrahl im Kopf quasi nachzukonstruieren. Wie lange ging das dann, bis ihr dieses erste Thema, dieses erste Problem quasi gelöst hattet für die EEG?
Genau, also wir haben das Projekt dann in 2 Stufen unterteilt, im Grunde genommen. Einmal, wo das Problem als solches sauber definiert wurde, Lösungsansatz dafür, im Rahmen der IT-Landschaft von der RAG entwickelt wurde. Und dann sind wir danach weiter fortgegangen und haben das wirklich entwickelt, in das Real-Life-Environment gebracht. Und dann hat die RAG die Möglichkeit bekommen, das Ganze zu testen. Und seitdem haben wir dann so einen iterativen Prozess gehabt, wo die RAG uns immer Feedback gibt. Wir bessern wieder was aus, Feedback, bessern was aus.
Ja.
Und jetzt sind wir halt in dem Zeitpunkt, dass wir planen, wie es wirklich in den Rollout gehen könnte.
Ist schon cool, oder?
Ja, hätte man vor einem Jahr noch nicht gedacht. Aber ist spannend, das ist eine sehr spannende Zeit für uns.
Ich denke vor allen Dingen auch, dass man halt so verschiedene Eindrücke sammelt, dass man auch einfach mal raus aus diesem theoretischen Alltag kommt und mal wirklich dann in der Praxis erprobt, wie alles funktioniert, beziehungsweise auch wie das Feedback auch ist vom Markt, von potenziellen Kunden etc. auf das, was man sich im Kopf ja im Endeffekt erstmal überlegt hat. Und wenn das positiv ausfällt, glaube ich, stelle ich mir das schon ziemlich geil vor.
Ja, also es macht schon Spaß, das zu sehen, wie sich das alles entwickelt und wie man dann Visionen gemeinsam mit einem Kunden erarbeiten kann, wie man sieht, dass das Problem, was der Kunde hat, dass das wirklich gelöst wird. Und bei uns war halt auch das Tolle, wir haben eine Lösung nicht von oben reingedrückt, sondern wir haben die Lösung gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. Wir haben das Kundenfeedback genutzt, um uns selber weiterzuentwickeln. Klar, wir haben auch selber extrem viel gelernt über die Prozesse innerhalb eines Unternehmens. Die Entscheidungsprozesse, die in einem Unternehmen für ja, irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen,
ja, ja,
die sind deutlich langwieriger, als sie in einem Startup, ja, dann sind. Und da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Das ist einerseits von der Corporate-Seite dann, dass man ja, versteht, dass das Startup ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Denken hat als das Corporate, aber auch vom Startup halt auch in die Gegenrichtung.
Ist das denn die Richtung, in die ihr auch generell jetzt schaut, sprich, dass ihr sagt, ihr sucht im Prinzip aktiv nach Corporate-Kunden, um denen halt sozusagen dann euer Produkt, eure Dienstleistung anzubieten, um dann eben Hand in Hand mit denen zu erarbeiten, wie man eben euren Ansatz in das Unternehmen integrieren kann?
Also unser Ansatz ist, dass wir den Painpoint finden müssen bei den Unternehmen, wo unsere Lösung passt.
Mhm.
Wir möchten nicht ins Projektgeschäft, sondern wir möchten, wie das bei einem Startup üblich ist, eine skalierbare Lösung haben. Aber wir wissen, auch dadurch, dass wir jetzt andere Kunden schon akquirieren konnten, wie beispielsweise Siemens Energy und auch andere, die ich jetzt öffentlich hier nicht nennen kann, dass die gleichen Probleme haben und dass unsere Lösung auch da die Lösung für deren Probleme ist.
Mhm.
Und das ist der Ansatz, dass wir da entsprechend viele Unternehmen finden, die mit unserer Lösung deren Probleme lösen können.
Okay.
Weil Enterprise Search als solches ist ja auch nicht ein neues Thema. Suche von Informationen gibt es im Grunde genommen, seit es Datenbanken gibt. Das, was wir im Grunde genommen besser machen als andere Unternehmen, ist die Technologie, die dahinter steckt. Das heißt, wir nutzen eine skalierbare Technologie, die die Informationen wirklich im Kontext versteht.
Im Kontext versteht?
Das heißt, wir nutzen Natural Language Processing und verstehen dann beispielsweise, dass der Kumpel im Kontext der EAG nicht der Freund ist, den man in seiner Freizeit trifft, sondern dass der Kumpel der Bergarbeiter unter Tage ist. Krass. So, mit Natural Language Processing verstehen wir es beispielsweise auch, dass es wichtige Wörter und unwichtige Wörter gibt.
Mhm.
Wenn die Frage ist, wer hat die Leitwarte gebaut, dann sind die Wörter wer, Leitwarte und gebaut wichtig. Hat und die sind allerdings unwichtige Wörter und hat und die kommen aber sehr, sehr oft in einem Text vor. Und wenn du alle Wörter gleichgewichtest, dann werden die Ergebnisse hochgerankt, wo sehr oft hat und die drin steht. Und das schaffen wir es mit unserer Technologie im Grunde genommen einmal komplett zu umgehen. Und was wir dann noch darauf aufbauend machen, ist eine multimediale Suche. Das heißt, wir suchen nicht nur in Textdokumenten, sondern auch durch Bilder und Videos und so, weil Informationen werden immer vielfältiger.
Krass, also hört sich echt mega spannend an. Was ich mich gerade frage ist, wie viel Aufwand ist es, sowas zu bauen? Also ich meine, da müsst ihr ja gefühlt jeden Tag dran weiterarbeiten, oder? Wie ist da so der ich nenne es mal Lifestyle, der Arbeitslifestyle?
Ja, Arbeitslifestyle ist so, dass wir meistens um 9 Uhr anfangen, oft auch im Digital Hub, wobei sich das ein bisschen reduziert hat hier natürlich durch den Lockdown.
Mhm.
Ja, und ansonsten dann bis abends auch dann durcharbeiten.
Und ihr seid alle mit demselben Spirit dabei, gehe ich von aus.
Ja.
Und das ist geil, oder? Also ich meine, wenn man wirklich ein paar Jungs dabei hat, die wirklich mit demselben Spirit in dieselbe Richtung schauen und mit einem gemeinsam dann durchstarten.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema, auch als wir damals das Team zusammengestellt haben.
Mhm.
Und auch wenn wir nach neuen Mitarbeitern suchen, dass wir Mitarbeiter finden, die da genauso Bock drauf haben. 9-to-5-Mentality in einem Startup gibt's in dem Sinne nicht. Ist, ja, und dementsprechend brauchen wir halt auch Leute, die Bock haben, mehr zu erreichen und die Lust haben, selber Verantwortung zu übernehmen, selber was zu entwickeln. Und wir geben womöglich natürlich auch dann gerne die Verantwortung ab, weil als Gründer jongliert man natürlich viele Bälle, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch genau das, was es am Ende des Tages ausmacht, dass man es eben hinbekommt, sich selber und das, was man am Endeffekt auch als Ergebnis produziert, so auf der Bahn zu halten und so zu koordinieren, dass halt alles auch funktioniert. Weil am Ende des Tages ist es ja nicht alles nur Arbeit, du machst ja auch noch privat das ein oder andere, du musst ja alles Mögliche dann sozusagen damit vereinbaren können. Und ich denke halt, da brauchst du halt ein sehr starkes Mindset. So, wo man halt sagt, ich habe mein Ziel und dieses Ziel, das attackiere ich jetzt, da geht's drauf los. Und ich gucke, dass ich das hinbekomme, dass ich es schaffe, die unterschiedlichen Probleme, die unterschiedlichen Herausforderungen, die auf den Weg kommen, halt einfach alle zu meistern und weiterzumachen. Weil ich denk mal, bei euch war es das Gleiche, ihr habt auch die ein oder anderen Rückschläge bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Du hast dann beispielsweise Kunden, die sagen, ja, für ein Proof of Concept, ein bezahltes Proof of Concept zu. Und du bist schon recht weit mit dem im Prozess, das einzige Angebot ist draußen, das einzige, was noch fehlt, ist die Unterschrift. Und dann sagen die, ja, tut uns leid, machen wir leider doch nicht aus Grund X oder Grund Y.
Ja.
Wo du auch denkst, okay, das hätte man auch schon vor, ja, 3 Wochen wissen können oder so. Und das ist natürlich extrem frustrierend, wenn du da wirklich viel arbeitest, du steckst da viel Aufwand rein. Für dich als Gründer ist es natürlich auch extrem viel wert, einen Kunden zu haben, der auch für ein Proof of Concept schon zahlt. Das kann auch nicht jedes Startup von sich sagen.
Ja.
Das heißt, da sind wir schon in einer sehr glücklichen Situation, dass wir auch Kunden haben, die an einer so jungen Stage, wie wir sind, bereit sind, für unsere Lösungen zu zahlen, auch wenn unser Produkt noch nicht zu 100% fertig ist. Genau, und da ist es halt, ja.
Ja, also im Endeffekt seid ihr ja, und das ist jetzt ganz im Speziellen, sitzt du ja heute hier, seid ihr im Bereich Tech unterwegs. Eure Kunden sind im Prinzip im B2B-Contest Enterprise-Kunden. Und wie du es auch schon eben eingangs erzählt hattest, du hast, oder beziehungsweise ich glaube on tape hast du es noch gar nicht erzählt, aber du hattest es mir eben erzählt, bevor wir losgelegt haben, du übernimmst den Vertrieb bei Amber Road und bist dafür zuständig, eben halt genau dieses Produkt, was technologisch schon auf einem ziemlich krassen Niveau ist, sage ich jetzt als Nicht-Techie, aber das wird bestimmt stimmen, und dieses Produkt, was technologisch auf einem hohen Niveau ist, an den Kunden zu bringen, der ja theoretisch schon eine andere Lösung haben könnte oder der theoretisch schon andere Ideen hat, wie er es umsetzen kann. Weil wie du eben ja schon gesagt hattest, Search Engine beziehungsweise etwas zu suchen, in Daten zu suchen, ist nichts komplett Neues. Nur die Art und Weise, wie ihr es macht, ist technologisch betrachtet das Neue beziehungsweise verbessert, optimiert. Der Stand der, oder der Puls der Zeit, nenne ich es mal, der Stand der aktuellen Technik. Wie ist es, also wie reagieren die Leute da drauf? Ist es eher so eine, ah nee, lass mich mal, das, was wir haben, funktioniert schon Mentalität, oder ist es eher so ein, ach krass, das klingt ja interessant, Mentalität?
Also es ist meistens so ein, ach krass, das ist ja interessant, da will ich mehr drüber hören. Das ist die erste Frage. Zweite Frage ist dann, aber wo unterscheidet ihr euch von gängigen Lösungen? Mhm. Weil viele sagen halt, ja, es gibt schon Enterprise Search, aber es sagt im gleichen Moment auch keiner, ich bin zufrieden mit der Lösung. Weil aktuelle Lösungen, du hast tausende Filter, mit denen du was nachfiltern kannst. Du kannst nur nach Text suchen. Du kannst keine richtigen Fragen stellen. Also bei uns kannst du dir vorstellen, das ist, wie du es von Google kennst. Du kannst nach Bildern suchen, kannst Fragen stellen. Wir geben dir die Antwort dazu. Und wir verstehen das halt auf Basis des Kontexts, wie, was willst du haben? Suchst du nach einer Person, nach einem Unternehmen, nach einer Zahl, nach einer Einheitenangabe, was auch immer. Und bei anderen Unternehmen ist es erstmal so, dass es eine verbesserte Schlagwortsuche im Grunde genommen ist. So, dann werden einige Wörter vielleicht nochmal normalisiert. Dann wird zum Beispiel aus gehabt haben noch gemacht und das mitgesucht. Aber im Umfang von Enterprise Search reicht das einfach nicht, weil du hast halt verschiedene Versionen. Das heißt, das Dokument ist fast mehrfach vorhanden.
Ja.
Du musst Zugriffsrechte berücksichtigen. Es gibt zig hunderte Datensilos, in denen Informationen gespeichert sind. Das durchschnittliche Unternehmen nutzt bis zu 130 Tools. Und Klassiker sind da beispielsweise Netzwerklaufwerke, SharePoint, Elo, Outlook, Slack und so weiter und so fort. Und da liegt natürlich ein Haufen von Informationen drin. Und in den großen Unternehmen weiß halt kein Mensch, was das Unternehmen weiß.
Nee, das ist richtig. Also arbeite ja, ich weiß nicht, ob du Saint-Gobain kennst, hier in Herzogenrath sitzen die beispielsweise. Ja. Da arbeite ich und ich kann es aus tiefstem Herzen nachempfinden. Also es ist bei uns genau das Gleiche. Wir haben ein riesen Laufwerk, wo dann halt die verschiedenen Daten drauf liegen, wo dann natürlich auch jeder Bereich, ne, seine eigenen Daten hat. Und es ist kunterbunt, nennen wir es mal so. Und ja, da eine vernünftige Lösung zu haben, ist eine richtig spannende Kiste.
Ja, also ich habe mal mit einem gesprochen und der sagte, wenn die Mitarbeiter wüssten, was das Unternehmen weiß oder zumindest Zugriff drauf hätten, dann wäre das Unternehmen im Grunde genommen Millionär. Weil die Mitarbeiter wissen ja nicht, wie viel Wissen, wie viel Informationen letztendlich in ihren Daten stecken. Und das ist auch das, was wir bei unseren Projekten erfahren, dass die Unternehmen auf einmal Informationen finden, wo sie gar nicht wussten, dass sie die noch hatten.
Das heißt zum Beispiel, du bist an einem Projekt dran und willst irgendwie Sache XY jetzt gerade umsetzen und denkst dir so, wie könnte ich das bloß machen oder sowas, und dabei liegt schon ein paar Ecken weiter eine Datei, wo aus Referenzwert von vor 2 Jahren oder so sowas Ähnliches mal passiert ist, aber von einem anderen Mitarbeiter, und deswegen weiß derjenige das gar nicht, aber wenn er es wüsste, könnte er es theoretisch auf seine Situation übertragen und dafür nutzen, zum Beispiel.
Beispielsfall, oder du bist in der juristischen Abteilung, dein Unternehmen wird verklagt, du musst als Jurist im Unternehmen ein Beweismittel finden. So, und entweder du klickst dich halt durch irgendwelche Ordner von Projekten, wo du als Jurist natürlich früher nicht drauf warst, oder du suchst halt einmal mit unserer Suchlösung in den verschiedenen Dokumenten und kannst dann die entsprechenden Informationen finden und kannst dann so potenziell den Fall auch für euch gewinnen.
Auf wie viele Mitarbeiter ist sowas ausgelegt? Sprich, also ist das dann irgendwann egal, ob das dann 10.000 oder 100.000 Mitarbeiter sind oder nur 500, oder hat das einen riesen Impact, sage ich mal? Klar, es sind natürlich weitere, breitere Strukturen, aber ist eure Software, die ihr jetzt im Endeffekt habt, darauf ausgelegt, eben halt auch bei 10.000 Mitarbeitern zu funktionieren, bei 100.000 Mitarbeitern zu funktionieren?
Genau, also es ist eine skalierbare Software, und Zielgruppe sind natürlich erstmal Unternehmen, die mit viel Wissen arbeiten. Das sind vornehmlich Ingenieure oder Unternehmen, die viele Ingenieure haben, Maschinenbauer und so weiter. Allerdings auch Versicherungen. Darum sind wir auch aktuell im InsurTech Hub München. Größe der Unternehmen ist, die wir aktuell anpeilen, sind 500 Mitarbeiter plus. Wichtig ist dabei natürlich, dass das Ganze auch skaliert. Das heißt, wenn man es hinterher mal in einem konzernweiten Rollout hat, dass das Ganze auch dann funktioniert und du nicht eine sehr langsame Suche hast, sondern auch auf der Ebene alles findest.
Das ist natürlich auch, denke ich, ein enormer Druck, oder? Der dann auf einen zukommt, wenn man dann wirklich vor so einem Rollout steht. Ich meine, du hast jetzt eben gesagt, EEG war richtig, ne? Oder ERG?
RAG.
RAG. Oh Mann, da habe ich ja richtig was durcheinander gebracht. Okay, RAG. Da hast du gesagt, dass ihr jetzt quasi langsam in der finalen Phase seid für das Rollout, was dann irgendwann kommen soll, wird. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe noch nie eine Software programmiert. Ich habe früher mal in Informatik ein bisschen HTML gelernt und ein paar CSS-Elemente gemacht, habe mir dann ein Template runtergeladen, habe es rausgehauen für die Arbeit und habe eine 1 bekommen. Das ist meine richtig coole Erfahrung mit Informatik. Ansonsten bin ich tatsächlich ein absoluter Newbie. Ich habe echt gar keinen Plan davon. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man so ein Rollout aus softwaretechnischer Sicht plant? Das muss doch gigantisch sein, was man da alles beachten muss, oder?
Am besten würde ich die Frage an Philipp und Igli weiterleiten. Also ich weiß nicht, ob wir hier nochmal so einen Cut oder so.
Alles cool. Also im Endeffekt können wir das gerne mal, das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht schieben wir das nochmal irgendwann nach in so einem kleinen Clip oder sowas, weil so ein Rollout, boah, das, also gerade von Software, ich stelle mir das auch immer bei so Adobe oder bei irgendwelchen krassen Unternehmen vor, wenn die dann so eine neue Version raushauen, das Ding dann überall abgeht, überall funktionieren muss. Alles gleichzeitig, stelle ich mir ziemlich krass vor. Kannst du jetzt nicht so viel zu sagen, ist auch nicht dein Themenbereich in dem Ganzen, aber wir können das nochmal irgendwann nachschieben. Was viel wichtiger ist, ist, wie kriegt ihr diese Softwarelösung an den Mann beziehungsweise an das Unternehmen? Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, was habt ihr schon ausprobiert? Was war für, also auch aus Sicht von vielleicht Leuten, die selber überlegen, mit Software selber zu gründen oder irgendwie sowas in die Richtung zu machen, was waren so, ich nenne es mal Best Practices, Sachen, die gut funktioniert haben, und was waren vielleicht Sachen, die gar nicht funktioniert haben?
Also das Allerwichtigste ist, was wir auch am Anfang komplett unterschätzt haben, ist Know Your Customer, und auch, man muss wissen, welchen Pain der hat. Weil der Softwaremarkt an sich ist erstmal sehr, sehr, sehr stark mit starkem Wettbewerb besetzt. Und wenn du nicht genau weißt, was der Kunde braucht, was der für einen Pain hat, wie man den löst, ist es extrem schwierig, eine Software zu verkaufen. Das heißt, es bringt auch nichts, nur im Hinterzimmer zu sitzen, was zu entwickeln und nach einem Jahr zu sagen, okay, hier bin ich mit meiner Software, wer will sie kaufen? Sondern das Wichtigste ist, du musst erst Vertrieb machen und dann anfangen zu entwickeln,
ja.
Weil vorher weißt du im Grunde genommen gar nicht, was du entwickeln sollst.
Das heißt, du hast quasi so einen groben Plan, was du machen möchtest, also die das wie, wenn du es jetzt in einem Pitch Deck beispielsweise präsentierst, ne, dann weißt du ja, was deine Solution ist sozusagen. Das weißt du. Und dann gehst du zum Kunden hin, zum potenziellen Kunden hin und sagst ihm so, hey, das wäre zum Beispiel eine Lösung. Ihr habt vielleicht die und die Probleme. Ist das überhaupt so? Stimmt das so? Können wir damit überhaupt supporten? Dies, das? Und krieg dann das Feedback, yo, das funktioniert. Das ist genau das, was wir im Endeffekt gerade brauchen, wo wir jetzt gerade sehen, dass wir da ja, Painpoints haben, dass wir da eben Lücken haben, die ihr theoretisch damit befüllen könnt. Und dann wisst ihr, okay, dies und dies ist das, was beispielsweise Kunde A, als Referenzkunde nenne ich ihn jetzt mal, uns bereits mitgegeben hat. Und so könnt ihr diesen, weiß nicht, so eine Art Avatar von eurem Kunden, den ihr eigentlich am Ende des Tages ansprecht, Stück für Stück immer weiter konkretisieren, oder?
Genau, Beispiel ist, dass wir erst nur eine Textsuche haben wollten oder eine Textsuche entwickeln wollten. Dann haben wir aber mit verschiedenen Kunden gesprochen und wir haben von mehreren das Feedback bekommen, ja, Textsuche ist cool, aber ich würde viel lieber auch noch Bilder, Videos und auch Audiodateien durchsuchen, weil wir sind da in dem Bereich auch unterwegs mittlerweile, haben ja von vielen alten Projekten Bilder und ich möchte von einem alten Bauprojekt mal ein Bauteil finden oder so. Könnt ihr uns da helfen? Und da haben wir halt gesagt, okay, wenn diese Textsuche nicht reicht, dann nehmen wir auch noch die anderen Medien, die es gibt, mit ins Boot und durchsuchen diese auch. Und so haben wir es dann geschafft, von dem Feedback, was wir von den Kunden bekommen haben, unsere Software zu verbessern. Und da wir das Feedback auch von mehreren Kunden bekommen haben, wussten wir halt, dass das etwas, was der Markt nachfragt. Und dann haben wir auch angefangen, das zu entwickeln. Und in unserem Bereich jetzt, wir haben Sales-Cycle von 6 Monaten oder so. Das heißt, wenn dir einer am Anfang sagt, ich möchte noch eine Bildersuche haben und du das noch gar nicht zwangsläufig kannst, du weißt aber, es geht technologisch, hast du als Startup noch alle Zeit der Welt, um das bis dahin zu entwickeln, weil ja, als Startup ist man ja in der Hinsicht dann schon agil, dass man das auch hinkriegt.
Ja, absolut, absolut. Das heißt also, im Prinzip immer mit dem Kunden zu arbeiten, immer wieder das Feedback einzuholen, immer wieder zu sagen, auch anzupassen und zu schauen, okay, wenn er jetzt eben das und das noch on top haben will, zu evaluieren, können wir das technisch umsetzen? Wenn wir es technisch umsetzen können, zack, dann haben wir jetzt noch den gewissen Zeitraum, der halt dann offen ist, in dem Fall jetzt so im Schnitt 6 Monate, um eben genau das Feature reinzubringen.
Genau, und das darf man nicht unterschätzen, wie lange gerade ein Konzern im Mittelstand, so ein kleinere Unternehmen geht es sicherlich noch mal schneller, aber gerade wie lange ein Konzern benötigt, um Entscheidungen zu treffen. Das heißt, man hat dann, ist es frustrierend für ein Startup, weil man hat halt sehr viel Zeit und man würde als Startup natürlich das Ding ja schneller vorangehen. Aber es gibt einem auch die Möglichkeit, dann nochmal 2, 3 Features mehr zu entwickeln oder nochmal mehr auf den Kunden zu hören. Man hat natürlich auch viele Gespräche. Wir sind im Bereich B2B nicht in einem, wir verkaufen das nicht in einem Gespräch, sondern das ist halt ein rollender Prozess, wo man mit verschiedenen Abteilungen sprechen muss dann auch. Man muss wissen, wer sind seine Champions, wer sind die Einkäufer, wer sind Entscheider und sowas. Und die muss man gucken, dass man die alle an den Tisch holt. Nicht, dass man die ganze Zeit mit dem Nutzer und dem Abteilungsleiter spricht. Letztendlich sagt aber der Geschäftsführer am Ende des Tages, du, das ist toll, dass ihr euch da 3 Monate mit beschäftigt habt, aber das möchte ich nicht kaufen. Mhm. So, das heißt, da muss man gucken, dass man früh den Geschäftsführer beispielsweise mit am Tisch hat oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, Leiter IT oder...
Genau, einfach den Entscheider zu treffen oder beziehungsweise zu identifizieren und dann auch mit ins Boot zu holen.
Genau, das kommt immer ein bisschen auf die Unternehmensgröße an und auf das Unternehmen an, wen man da genau ansprechen muss und wen man mit an Bord holen muss.
Wie ist das für dich, Vertrieb zu machen? Also ich sag mal so, Vertrieb ist jetzt nicht unbedingt für jedermann. Vertrieb ist definitiv auch so eine Sache, wo man mehr als genug oft, über seinen eigenen Schatten springen muss, sich immer wieder selber vor Herausforderungen stellt. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, oder hast du gesagt, ich mache Vertrieb, oder ist das eher so entstanden?
Es hat sich so ein bisschen so ergeben. Die anderen 3 Gründer kannten sich schon ein bisschen vorher und ich sag mal, die Stelle Vertrieb war in dem Sinne noch frei.
Okay.
Ich selber bin aber auch ein kommunikativer Typ, gehe gerne auf Leute zu und konnte mir das gut vorstellen. Und ja, dadurch bin ich dann da reingerutscht. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gesagt hatte oder habe, ich möchte Vertrieb machen, aber hat sich so ergeben, es passt so. Und klar, man lernt das dann im Startup, man wächst mit den Aufgaben.
Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen auch mit den Kunden, denke ich. Also gerade wenn ihr im Bereich Enterprise seid, dann hast du ja gerade über den Vertriebsweg ja den direkten Draht, den direkten Kontakt eben halt zu den Leuten, die in diesem großen Unternehmen halt dann sitzen und arbeiten, was ja aus Startup-Sicht schon mal was sehr Beeindruckendes ist, wenn man dann die Möglichkeit bekommt, eben halt mit seinen potenziellen Nutzern auch wirklich zu sprechen und dieses Feedback aus Konzernsicht zu bekommen. Gerade wenn man sich ja beispielsweise vorstellt, Startups, die sich in ganz anderen Bereichen bewegen, die sich in ganz andere Richtungen orientieren, die kriegen ja dieses Feedback aus dem Konzern gar nicht klar. Es ist jetzt gar nicht so, dass man sagen muss, jedes Startup ist irgendwie auf den Konzern ausgerichtet oder ähnliches, Schwachsinn. Aber ich sag mal so, es gibt verschiedene Arten von Unternehmen und ganz oben, von der Größe her gesehen, steht der Konzern. So.
Ja.
Und dieser Konzern ist ja nicht ohne Grund Konzern. So, da sind Leute drin, da sind Menschen drin, die haben mehr als genügend Fachexpertise, mehr als genügend Know-how, wie sie eben das Ganze angehen. Und das Ganze dann noch aufgegliedert auf verschiedene Unternehmen. Ein Riesenball sozusagen, der da rumrollt, mit einem wahnsinnigen Know-how, mit Geld, mit keine Ahnung was. Und ihr habt die Möglichkeit, direkt mit diesen Menschen zu sprechen, direkt euch da sozusagen drin zu platzieren.
Aber das Problem ist, es ist ja nicht so, dass die Konzerne sagen, du bist ein Startup, hier nimm mein Geld.
Das wäre auch zu schön, ne?
Genau. Und jedes Startup möchte am liebsten einen großen Konzern verkaufen und den als Logo auf seine Webseite packen und mit dem Projekt machen, den als Kunden gewinnen und so weiter und so fort.
Auf jeden Fall, ja.
Aber es ist so schwierig und man muss so hart dafür arbeiten, dass man das Gehör bekommt von den Konzernen, dass man weiß, wie kriege ich die Aufmerksamkeit von den Konzernen und was sind die Pain Points, dass sie bereit sind, mir zuzuhören. Mhm. Da kommen wir wieder dazu, dass wir einen Pain Point von den Unternehmen kennen müssen. Und die Unternehmen schenken mir halt kein Gehör, wenn ich sage, hier, ich möchte euch das verkaufen, sondern die Unternehmen schenken dir eher Gehör, wenn du sagst, okay, was sind deine Pain Points? Ich habe eine Lösung, lass uns mal schauen, wie wir dir helfen können, damit du besser dastehst. Und man muss sehr stark verstehen, dass die Leute innerhalb von einem Konzern auch oft an sich selber denken und alle nur für eine limitierte Zeit da sind. Das heißt, sie möchten, dass sie für die nächste Gehaltserhöhung, für die nächste Promotion gut dastehen.
Ja.
Das heißt, du musst auch kurzfristig gute Ergebnisse liefern können und du musst den Leuten, dass sie dich für dich entscheiden, Argumente liefern, dass sie selber auch positiv dastehen. Das heißt, sie möchten ja am Ende des Tages nicht dastehen und sagen, okay, ich habe jetzt mit Amber Road ein Projekt gemacht und das ist gefailed und ja, jetzt habe ich Geld ausgegeben für ein Projekt, was gefailed ist, sondern sie möchten halt selber auch sagen, okay, ich war der, der Amber Road ins Unternehmen geholt hat, der das Potenzial gesehen hat, der gesehen hat, dass wie gut Amber Road die Suche bei uns lösen kann. Und das muss man verstehen. Das ist schon ein Reifeprozess, den ich auch selber durchgemacht habe, wo man sehr viel lernt über sich selber. Und
das glaube ich, das glaube ich. Also ich sag mal so, ich glaube, nirgendwo anders lernt man so viel über sich selber und darüber, wie man eben halt auch in, ich sag mal, in Stresssituationen, in Vertrieb ist ja wirklich so One-Shot. So, du bist in dem Call so und es muss jetzt sitzen. So. Und du hast keinen zweiten Call, um es dann nochmal zu versuchen, weil du hast dich versprochen oder sowas. Und ich glaube, das zeigt einem auch selber, weil man ist ja immer in seinem Kopf so, ach ja, krieg ich schon hin, mach ich schon, gar kein Ding, wird schon. Und dann ist man in der Situation und dann stellt man fest, ob das jetzt nur Gelaber war mit einem selber im eigenen Kopf oder ob man es wirklich kann. Und das Ganze immer wieder zu erleben, sich immer wieder herauszufordern und auch Stück für Stück zu verbessern und auch zu sehen, wie man sich verbessert. Ich persönlich, also für mich ist das eigentlich echt so das Coolste gewesen, was ich aus dem Vertrieb halt mitgenommen habe und auch aktuell halt mitnehme, wie man sich selber Step by Step verbessert und wie man selber in denselben Situationen ja irgendwo immer besser wird und immer selbstsicherer auch wird. Und
genau, also man muss sich selber ständig hinterfragen. Man muss ständig gucken, wie werde ich besser. Und klar ist dann auch manchmal frustrierend, wenn du zum fünften Mal deine Kurzpräsentation, dein One-Pager oder was auch immer überarbeitest, weil du da natürlich immer wieder neue Learnings reinpackst, immer wieder neue Erfahrungen und Punkte, die den Kunden wichtig sind. So zum Beispiel beim ersten Mal, da wusste ich gar nicht, welche Fragen können auf mich zukommen im Vertrieb. Beim zweiten Mal weißt du es dann schon besser und dann weißt du auch irgendwann, okay, welche Antworten muss so ein One-Pager auch hergeben, was fragen die Kunden. Und so ist es dann halt ein Prozess, wie man sich und den Vertrieb von so einem Startup auch weiterentwickelt.
Finde ich wahnsinnig spannend. Und Vertrieb ist ja bei euch eine Abteilung, sage ich mal. Die Entwicklung auf der anderen Seite, Gibt es noch einen Stützpfeiler? Habt ihr noch sowas wie Marketing oder sowas? Wird sowas überhaupt benötigt in dem Bereich?
Ja, Marketing ist ein, beziehungsweise wir machen da eher Pressearbeit raus. Marketing ist ja die bezahlte Werbung, da haben wir als Startup kein Budget für.
Ja.
Darum muss da Pressearbeit und Success-Stories rausgemacht werden. Und das ist natürlich extrem wichtig für uns, dass wir zu neuen Kunden gehen können und sagen, okay, hier, wir haben die Success-Story mit der RAG, wir haben die Success-Story mit Siemens Energy.
Ja.
Und es hilft dir so unfassbar viel, wenn du in der Lage bist, mit einer Success-Story zu einem neuen Unternehmen zu gehen und sagen, du bist nicht der Erste, der mir vertraut, wir haben das schon mal gemacht.
Ja, ja,
und
ja.
Du kriegst viel besseres Gehör dafür. Und die anderen Unternehmen vertrauen dir auch deutlich mehr. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man Material da draußen hat, das auch davon zeugt, dass du keine One-Shot-Fliege bist und dass deine Arbeit wirklich gut ist.
Habt ihr, das ist einfach nur so eine Frage aus Interesse, habt ihr das so gemacht, dass ihr quasi einfach nur sagt, hey, das ist der Name des Unternehmens, mit dem wir zusammengearbeitet haben, oder habt ihr wirklich eine, ich sag mal, so eine ausgearbeitete Success-Story, wo wirklich drinsteht, hey, in dem und dem Stil haben wir es gemacht, weil man kann ja nur bis zu einem begrenzten Detail, sag ich mal, gehen, weil das ja ansonsten Firmengeheimnisse sind, aber ist es mehr so, dass ihr sagt, hey, wir hatten bereits ein Projekt hier und Punkt? Oder ist es so, dass ihr das wirklich auch ausformuliert und sagt, hey, da hatten wir schon die Möglichkeit, etwas Ähnliches, sage ich mal, so zu machen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie nutzt ihr diese Success Stories?
Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel bei der ERG, war es ja die Challenge, die wir gewonnen haben. Es wurden von der Gründerallianz Ruhr zu dem Zeitpunkt 8 Challenges ausgeschrieben.
Mhm.
Und letztes Jahr im August oder September gab es einen Demo Day. Für den Demo Day, da ja auch Corona war, der findet normalerweise live statt, wurde aber stattdessen auf dem Gelände der ERG, also wo die ganzen Förderturme stehen, echt ganz cool, ein Video mit uns gedreht, gemeinsam mit der ERG, um unseren Use Case zu beschreiben. Das heißt, das ist natürlich ein sehr wertvolles Asset, was 2 Minuten, glaube ich, lang ist.
Ja.
Ist auf YouTube unter KISS42 zu finden, so hieß das Projekt nämlich. Und das heißt, das ist zum Beispiel eine der Success-Stories, weil da erzählen wir so ein bisschen, wie sind wir das Projekt angegangen, ja, was machen wir. Das Ganze möchten wir jetzt halt nochmal im Nachgang aufarbeiten. Und bei Siemens Energy haben wir zum Beispiel einen Blogartikel auch mit dem Ruhr-Hub gemacht.
Ach, cool, cool. Das heißt also, auf der einen Seite Referenzen aufbauen, auf der einen Seite Success-Stories aufbauen, zu schauen, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht, das Ganze im Vertrieb sozusagen dann zu nutzen und eben damit auch einfach auf die Corporates zuzugehen und eben halt neue Kunden zu akquirieren. Und natürlich der größte Teil, die Entwicklung, das eigentliche Umsetzen eben halt dieser Technologie für den Kunden, beim Kunden. Das beschreibt doch Emberroad relativ gut. Oder habe ich was vergessen?
Doch, das stimmt schon. Also wir haben noch einen Bereich, den macht Julian bei uns so ein bisschen. Das ist das administrative, operative Customer Success. Das heißt, wenn wir einen Kunden an Bord haben und wir das gemeinsam mit denen entwickeln, dann müssen wir natürlich auch Feedback einholen, User-Interviews, User-Tests. Das heißt, wenn wir es geschafft haben, neuen Kunden zu holen, wickelt Julian die Projekte im Grunde genommen ab und schaut, dass die problemlos ablaufen, dass das alles funktioniert. Philipp macht dann so ein bisschen die strategische Produktentwicklung und der ist auch viel in den Vertriebsgesprächen mit drin, guckt, okay, was ist möglich, wo können wir unser Produkt noch weiterentwickeln, was wird nachgefragt. Und Igli als 4. Gründer kümmert sich dann voll und ganz um die Entwicklung.
Mega spannend. Also wie gerade eben schon mal kurz gesagt, ich hätte auf jeden Fall auch echt Bock, mal so einen kleinen Clip abzudrehen, wo man so mal so ein bisschen mehr in diese IT-Richtung geht, weil das ist tatsächlich was wir im Podcast relativ wenig behandeln, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Dementsprechend ist es halt so, dass ich halt relativ wenig Fragen dazu stelle, aber es wäre eigentlich mal echt spannend, merke ich mir. So, aber, und das ist noch viel, viel spannender meiner Meinung nach, ist, wohin läuft es mit Emberroad in den nächsten Jahren? Was sind so, weiß ich nicht, was habt ihr euch vorgenommen, was steht bei euch auf der Agenda für die nächsten 1, 2, vielleicht auch sogar 3 Jahre, don't know.
Also in den nächsten Jahren möchten wir natürlich unser Wachstum weiter fortsetzen. Wir sind im Moment bei einem Team von 7 Leuten, haben 3 Mitarbeiter. Das soll natürlich zukünftig auch mit der Hilfe von Investoren wachsen können. Möchten zudem natürlich auch weitere Kunden an Bord holen und weitere Use Cases entwickeln. Und dann müssen wir mal schauen, wo genau sich unsere Reise hinentwickelt. Wir haben natürlich eine Vision, dass wir ja stark wachsen wollen, dass wir Enterprise Search No-Brainer machen möchten, weil Enterprise Search ist halt im Moment ja nicht gut gelöst. Und ja, haben da natürlich verschiedene Strategien, wie wir das erreichen wollen.
Ja, klar, logisch. Das heißt also wirklich zu schauen, wie kann man das Ganze weiter hochskalieren. Du hast gerade eben kurz von Investoren gesprochen. Bis jetzt seid ihr ja noch komplett bootstrapped, oder?
Genau.
Wann wäre denn der Punkt, wo ihr sagen würdet, so jetzt brauchen wir einen Investor? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr holt euch ja die Kunden Step by Step, kriegt dann theoretisch schon für den Proof of Concept unter Umständen hier und da schon das erste Geld und könntet dann theoretisch mit die weitere Entwicklung kriegt ihr dann wieder Geld. Das heißt, ihr könntet das theoretisch auch bootstrapped weiterführen. In meinem Kopf würde es jetzt der einzige Moment sein, wo ihr einen Investor braucht, wenn auf einmal 30 Kunden sagen so, yo, wir wollen das jetzt haben und ihr müsst das jetzt abbilden.
Genau, wir sind nicht ganz bei 30 Kunden, aber wir haben halt mehrere Kunden, die das nutzen möchten, die unsere Software ausprobieren möchten. Und wir kommen halt bei den ersten Projekten in die Skalierungsphase oder in den Rollout. Mhm. Und da muss man halt so ein bisschen schauen. Das wird dann irgendwann schwierig, das mit 5 Entwicklern, die wir aktuell sind, also bis auf Julian und ich sind eigentlich alle Entwickler, dass man das dann halt richtig hinkriegt. Ne? Weil wenn man dann in so einer Konzernstruktur ist, da gehört dann ja doch noch mal ein bisschen mehr zu als bei einem Proof of Concept.
Ja.
Und damit man das Ganze auch erfolgreich abwickelt und wir die Kunden auch nicht enttäuschen, weil da kommt es letztendlich drauf an, müssen wir schauen, dass wir da eine skalierbare Lösung haben, die auch zukünftige Kunden, die noch in der Pipeline sind, glücklich macht.
Ja, absolut. Ich denke, das ist sowieso das Wichtigste, dass am Ende das Feedback halt auch wirklich immer positiv ausfällt. Kommen wir gleich theoretisch auch noch zu, aber mal so auf den kompletten Amberroad-Prozess, der jetzt sich durch das letzte Jahr und auch ein bisschen die Zeit davor gezogen hat. Gab es auch mal Stellen, wo ihr gemerkt habt, so hey, das funktioniert so gar nicht? Also wir müssen jetzt, also wir hatten eine Idee, in die Richtung sollte es gehen und habt dann festgestellt, so jo, das wird auf keinen Fall so klappen. Wir müssen jetzt komplett umkurbeln und nochmal, sag ich mal, vielleicht nicht bei 0, aber bei 5% oder sowas nochmal neu starten. Gab es sowas?
Ja, wir haben ja 2017 mit dem Rucksack-Business angefangen, beziehungsweise da war ich ja noch nicht vor Ort.
Ja.
Oder da war ich noch nicht dabei, aber als Unternehmen haben wir das ja schon zweimal gemacht.
Ja, also klar, logisch, die Rucksäcke mal außen vor gelassen. Das ist jetzt, habe ich jetzt so ein bisschen ausgeklammert, weil Rucksäcke, dann habt ihr sozusagen den Pivot gemacht hin zu Amberroad, hin zu dem Thema Search Engine. Also Amberroad hieß es vorher schon, aber.
Genau, so ein Crawler im Internet hatten wir dann.
Ja.
Und dann haben wir das nochmal auf Enterprise Search angepasst. Das heißt, es waren schon ein paar Pivots drin. Und natürlich hast du zwischendurch immer mal wieder Anpassung von der Strategie, wo du merkst, okay, Vertriebsstrategie müssen wir nochmal so oder so anpassen.
Ja, ja, ja.
Oder bei der Entwicklung müssen wir jetzt vielleicht doch nochmal mehr in die Richtung gehen oder in die Richtung. Solche Themen hast du täglich
ja, klar.
Fast.
Nee, ich meinte jetzt wirklich halt mehr so was Tiefgreifenderes, weil du jetzt gerade ja eben gesagt hattest, okay, wenn wir es zum Beispiel in die Konzernstruktur bringen, es muss funktionieren. Wenn es im Konzern nicht funktioniert, wenn dann irgendwelche Probleme auftreten, die man unter Umständen gar nicht lösen kann, dann wird es richtig, richtig haarig und da hast du halt einfach als Gründer keinen Bock drauf.
Ja.
Deswegen nur die Frage gewesen, ob ihr habt jetzt noch keinen konkreten Rollout gehabt, in dem großen Stil, aber mit den Sachen, die ihr jetzt bisher schon gemacht hattet, ob es da schon irgendwas gab, wo ihr gemerkt habt, so hey, in der Entwicklung habt ihr euch das vielleicht so und so vorgestellt, seid dann eben reingegangen, habt diesen Proof of Concept erarbeitet, habt dann aber festgestellt, hey, so funktioniert es zum Beispiel gar nicht, ich muss nochmal komplett zurückkurbeln, wir müssen nochmal von vorn anfangen oder sowas. Dass ihr wirklich so, weiß ich nicht, so ein richtiges Fettnäpfchen quasi hattet, so ein richtiges, gab's sowas? Vielleicht gab's das ja auch nicht.
Also, aus Entwicklersicht, also ich persönlich tue mir generell immer sehr schwer damit zu sagen, das war ultra der harte Fail, ja. Weil das sind für mich eher immer Learnings, aber mag das eigentlich gar nicht so zu sagen, boah, da habe ich versagt oder so.
Weil
wenn ich eine Entscheidung treffe, stehe ich da halt hinter und die Entscheidungen, die wir halt auch im Team treffen oder die Ansätze, die wir im Team treffen, die tragen wir dann auch und wenn wir dann was anpassen müssen, ist vollkommen in Ordnung. Natürlich muss man immer wieder was anpassen. Wir haben vom Produkt her jetzt nicht was nochmal komplett neu angepasst, weil es ist bei uns jetzt auch nicht so, dass was super Überraschendes kommt. Das heißt, wir wissen ja schon immer, wenn wir so lange mit den Unternehmen sprechen, wir wissen schon sehr genau, was nutzen die für Software, was müssen wir anschließen, was für IT-Landschaften haben die. Und das heißt, in dem Sinne eine wirkliche Überraschung gibt es da nicht, wenn man in dem Rollout-Prozess ist, eben weil man so lange Sales-Zyklen hat. Und wenn wir dann merken, okay, das eine Thema funktioniert nicht so, dann hast du schon wieder Zeit, das ein bisschen anzupassen. Aber so ein richtiges Fettnäpfchen, nee, eigentlich nicht.
Toi, toi, toi.
Ja, hoffen wir, dass es so bleibt.
Hoffen wir, dass es so bleibt. Ich bin da aber sehr optimistisch. Und im Endeffekt haben wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das Ganze bei euch gestaltet hat, was auch eigentlich so dahinter passiert und was so Prozesse dahinter sind, auch Gedankenprozesse und auch Prozesse, die vielleicht auch in dem Fall dann bei dir persönlich auch ablaufen. Mega spannend. Erstmal riesen Danke dafür. Und ich würde mal überleiten zu unseren drei Wickelfragen, die wir unseren Gästen immer zum Ende der Folge stellen. Und mit der ersten reinstarten. Was denkst du persönlich ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen?
Frustrationstoleranz, glaube ich.
Okay.
Weil du gerade im Vertrieb, nein ist so deine Standardantwort.
Ja.
Und gerade am Anfang, wenn du noch nicht exakt deinen Kunden kennst, wenn du noch nicht exakt weißt, welche Painpoints du adressieren musst, wenn du noch nicht exakt die Sätze findest, mit denen du, ja, mit denen du einfach den Kunden überzeugst, kriegst du sehr viel Nein als ja. Antwort, ne? Und da muss man auch erstmal mit umgehen.
Auf jeden Fall. Also kann ich absolut nachempfinden. Bei uns hieß es früher immer, Nein ist noch eine Information notwendig. Und das heißt, solange bis du das Ja bekommst, ist Nein immer nur, dass du noch eine Information hinterher schmeißen musst. Irgendwann sagt er Ja. Hat nicht immer funktioniert, muss ich tatsächlich zugeben.
Ist bei uns auch so, aber
aber immer dranbleiben. Nein, das ist Vertrieb, aber Frustrationstoleranz, ich glaube, das hast du auch in anderen Bereichen, gerade auch dann, wenn du eben halt auf das Feedback von deinen Kunden, potenziellen Kunden eben halt angewiesen bist, beziehungsweise immer mal wieder dieses Gespräch suchst. Und Frustrationstoleranz hast du vielleicht auch schon ganz am Anfang, wenn du sagst, hey, ich habe die und die Idee, ich will irgendwas umsetzen und der Erste, der es dir erzählst, ist deinem besten Freund oder keine Ahnung was oder deinen Eltern, die sagen so, jo, mach das mal besser nicht, das funktioniert nicht, ich mach lieber dein Studium oder keine Ahnung.
Ja, oder wir haben unser Pitch-Deck mit 5, 6 Leuten aus verschiedensten Richtungen überarbeitet,
ja.
Gefragt, ist das so gut, können wir es so präsentieren und dann gehst du halt zum Nächsten und der sagt dir, was ist das denn für ein Käse-Pitch-Deck? Mhm. So, und dann lernst du halt auch irgendwann nicht. Also das, nicht jeder hat immer recht mit dem, was er sagt. Und man muss halt auch einfach wissen, dass nicht jeder recht hat und du musst dein eigenes Ding dann machen, ja, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sowieso eine der wichtigsten Sachen, unabhängig auch von frustrierenden Momenten oder ähnlichem oder wie man damit umgeht, sondern dass man wirklich hingeht und sein eigenes Ding macht und einfach sich immer wieder Input reinholt und den auch kritisch bewertet und so und auch die Sachen übernimmt, die man für gut befindet etc., aber dass man am Ende des Tages immer noch sich im Klaren darüber ist, so hey, ich treffe die Entscheidungen, wenn ich sage, das ist richtig, für mich persönlich, aus meiner Informationssicht, dann gehe ich den Weg, so, und dann geht's los. Und deswegen, aber Frustrationstoleranz als Skill, safe, unterschreibe ich dir.
Danke dir.
Okay, Frage Nummer 2. Was denkst du persönlich ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte? Genau, Kevin guckt mich auch schon an, richtig gut hinbekommen, Jonas. Was war dein persönlicher größter Fail in deiner bisherigen Karriere? Vielleicht bei Amber Road, vielleicht davor, don't know. Was war's? Ja,
da kann ich mit einem Vertriebserlebnis mal hier um die Ecke kommen. Und zwar war das eine der ersten Erfahrungen in Richtung Kaltakquise.
Okay.
Morgens ganzen Tag telefoniert, 20, 30 Absagen bekommen, nur Nein gehört. Und dann der 31. oder 32. ist auch egal. Der hat dann gesagt, ja, Herr Maiwurm, klingt spannend, erzählen Sie mal mehr. Da wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Da meine Standardantwort war immer so, nein, okay, danke, irgendwas. Ne? Und da habe ich komplett meinen Pitch, den ich dann ja hätte endlich bringen können, habe ich komplett vergessen. Aber war irgendwie ein cooles Erlebnis, erzähle ich gerne drüber und natürlich ist man dann vorbereitet.
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich kann es aber voll nachvollziehen, weil du bist ja dann irgendwann in diesem Trott drin, so ein Telefonat, das dauert ja auch nicht nur so 10 Sekunden, das geht ja dann schon noch was länger mit Warteschleife oder keine Ahnung, wo man dann drin hängt. Und dann bist du auf einmal so 2 Stunden im Trott oder sowas und dann kann ich mir voll vorstellen. Ja. Kann ich mir voll vorstellen, ätzende Situation. Aber ja, hast du daraus gelernt, oder?
Ja, also, auf jeden Fall. Und man legt sich dann, und dann habe ich auch angefangen, irgendwann Leitfaden mal selber für die Kaltakquise
ja.
zu erarbeiten oder natürlich auch mit den Mentoren, die man zum Beispiel im Startplatz auch hat.
Mhm.
Und das hilft dann ungemein und dann merkt man, dass es auch deutlich besser wird und es wird auch messbar besser.
Ja, ja, ja. Wie nochmal so als Off-Topic, so wie machst du das mit Tracking? Also wie trackst du, was du genau tust im Vertrieb, also Telefonate etc. pp.?
Genau, also wir haben ein CRM-Tool, wo ich alles eintrage, vor allem auch Gesprächsnotizen. Weil man muss einfach wissen, wenn man in so einem Konzern anruft, ja, in 4 Wochen können wir uns nochmal treffen.
Ja, ja.
Und in 4 Wochen weißt du halt nicht mehr, was du vor 4 Wochen gesprochen hast.
Ja.
Und das heißt, es geht, du kommst halt nicht um CRM-Tool drumherum, wo du alles sauber trackst und dementsprechend kannst du dann auch die ganzen KPIs auswerfen lassen.
Absolut, absolut. Was genau benutzt ihr für ein CRM?
Wir nutzen CRM Suite, ist okay. Ein Open-Source-Tool.
Coole Sache. Ja, nee, ich bin auch gerade auf der Suche nach einem. Das schaue ich mir mal an. Okay, dritte Wickelfrage, die gar keine Frage ist. Ich schaue schon die ganze Zeit da auf den Tisch, was da liegt. Ein Buchtipp.
Genau, ich habe es heute auch mal mitgebracht. Das Geheimnis der All Blacks.
Oder hier?
Ja, das ist meine Kamera, aber du kannst da rein halten.
Ich habe selber jahrelang Rugby gespielt, erst in einem Auslandsaustausch angefangen, dann auch hier in Aachen. Und ja, die All Blacks sind da natürlich auch so eine Legacy und eins der erfolgreichsten, wenn nicht sogar das erfolgreichste Rugby-Team der Welt. Und in diesem Buch geht es halt darum, wie man erfolgreich ein Team formt, welches Mindset man haben muss, welche Visionen man vertreten muss. Und es hilft auf jeden Fall, gerade wenn man auch selber mal Rugby gespielt hat. Und hilft aber auch im Startup und ist auch dafür gemacht, für ja, Führung eines Teams, für Ideen verwirklichen, da eine Unterstützung zu geben.
Finde ich cool. Ich habe eine Zeit lang mal Football gespielt, also aus deiner Sicht dann so der Pussysport ein bisschen. Rugby stelle ich mir um einiges krasser vor, muss ich tatsächlich sagen, weil wir, das ist, denke ich, auch Ansichtssache. Aber ich find's krass, das ist auch tatsächlich etwas, was ich in den letzten Wochen immer wieder gesehen habe, welche Verbindungen man zwischen Sport und Startup herstellen kann. Es ist echt faszinierend, wie viel sich da überschneidet, aber am Ende des Tages ist es ja eigentlich nur logisch, weil es sind Menschen. So, ob du jetzt, sag ich mal, einen Ball durch die Gegend kickst oder ob du halt eben halt irgendwie eine Enterprise Search Engine aufbaust. Du hast Menschen, die eben halt mit einer Motivation in eine Richtung schauen, in eine Richtung arbeiten. Nur die Tätigkeit verändert sich ein bisschen. Und bei der einen Sache brauchst du ein bisschen weniger körperliche Kondition als bei der anderen, würde ich jetzt behaupten.
Dafür hast du die geistige Kondition.
Genau so sieht es nämlich aus. Ja, absolut. Und finde ich spannend. Da gibt's ja auch noch ganz viele andere Bücher so von, was war das denn nochmal? Nicht von Nike, sondern von irgendeinem Fußballverein gibt es noch so ein Buch, das habe ich mir auch letztes Mal angeschaut. All Blacks, das Geheimnis der All Blacks, so richtig gesagt, ne?
Genau.
Von James Kerr.
Genau.
Coole Sache, feiere ich. Ja, ey, ihr da draußen habt es gehört, vielleicht ist das ja interessant für euch, schaut es euch mal an. Thema Teambuilding vor allen Dingen, Thema, wie formt man eben halt ein Team, was dann halt auch, weiß nicht, was haben die geschafft? Also ich habe gar keine Ahnung von Rugby.
Also die All Blacks sind das erfolgreichste Team der Welt. Eigentlich, wenn es ums Rugby geht, haben mehrere Weltmeisterschaften gewonnen und Rugby wurde ursprünglich in England erfunden, aber die All Blacks sind bekannt für den Haka. Das ist dieser neuseeländische Ureinwohnertanz. Könnt ihr mal auf YouTube gucken und den führen die vor jedem Spiel halt auf.
Ja.
Und die Neuseeländer, die sind eh alle komplett Rugby verrückt und laufen halt immer komplett in Schwarz auf.
Ja.
Und ja, wenn die halt spielen, das ist schon beeindruckend, wie die teilweise auch Gegner dominieren und wie technisch, also wie gut die von technischer Seite auch aus sind.
Finde ich spannend. Ich habe mir tatsächlich noch nie ein Rugby-Spiel angeschaut, weil ich weiß gar nicht, warum nicht, aber das hole ich, glaube ich, mal nach.
Es läuft nicht oft genug im deutschen Fernsehen.
Ne? Ja, es läuft, glaube ich, läuft es echt überhaupt im deutschen Fernsehen? Also ich habe keine Ahnung.
Die Zone und es lief mal auf Pro7 Max, als jetzt 2019 die Weltmeisterschaft war.
Okay, krass. Ja, das ist schon echt wenig. Also. Tja, mal schauen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Don't know.
Rugby wächst in Deutschland, auf jeden Fall. Aber könnte sicherlich noch schneller wachsen. Und ich muss sagen, ich finde es auch deutlich interessanter als American Football.
Ja.
Aber da kann man mit den ganzen American Football Fans, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren.
Auf jeden Fall. Also das ist eine ganz kritische Kiste, glaube ich.
Ja.
Nee, ist schon richtig. Okay, back to topic. Weg vom Rugby hin zum Startup. Wir sind jetzt mit der dritten Wickelfrage durch. Danke nochmal für den Buchtipp.
Gerne.
Und als kleine Belohnung, dass du dich durch die drei Fragen geschlagen hast, gibt es jetzt 59 Sekunden von uns, vom Wickeltisch-Sender, die du zur freien Verfügung hast. Und wenn ich jetzt gleich runterzähle, ich frage dich erstmal gleich, ob du bereit bist, dann zähle ich runter. Bist du bereit?
Ich hoffe.
Geil. Dann zähle ich jetzt runter und zwar 3, 2, 1 und bitte.
Also wenn du dir schon mal überlegt hast, ein Startup zu gründen und du bist dir nicht sicher, dann empfehle ich dir, dass du auf verschiedene Veranstaltungen von beispielsweise dem Aachener Entrepreneurship Club gehst und da probierst, ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen und es einfach mal machst. Weil auch ich habe vorher überhaupt nichts mit Startup am Hut gehabt, habe gar keine Kontaktpunkte in die Richtung gehabt und bin dann auch dadurch, dass ich die richtigen Leute kennengelernt habe, einfach da reingerutscht. Und um ehrlich zu sein, ist das eine der besten Entscheidungen, die mir auch bisher so passiert ist, weil man lernt nochmal so viel über sich selber und unabhängig davon, ob man hinterher Erfolg hat oder nicht, natürlich möchte man gerne Erfolg haben, gehst du da nicht als armer Mensch raus, weil du einfach an Erfahrung nochmal so viel gelernt hast. Also wenn du ein Startup gründen willst, guck, dass du an über solche Vereine entsprechende Netzwerke knüpfst.
Ja, geil. Also kann ich so direkt unterschreiben. Bei Ace war ich ja auch 2018, Oktober 2018, als ich nach Aachen gekommen bin, bin ich da Mitglied geworden. Und ja, hat einiges gebracht. Man hat ein paar spannende Leute hier kennengelernt, das ein oder andere Projekt angestoßen. Ist cool. Und man hat vor allen Dingen immer noch die Connection in die Richtung zu unterschiedlichsten Anknüpfungspunkten. Von daher, Netzwerk ist, egal wo man es aufbaut, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Instrument.
Ist so. Netzwerk ist King.
Netzwerk ist King, ja. Safe. Wie ging dieser Sprung nochmal? Your network is your net worth.
Ja.
Ja.
kann ich nichts mehr hinzufügen.
Cool. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, sind wir soweit eigentlich durch. Das war deine Wickeltisch-Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Ja, sehr. Ich danke dir für die Zeit. Und ja, ich hoffe, den Leuten da draußen hat es gefallen.
Ich hoffe, ihr da draußen konntet was mitnehmen. Bastian, vielen Dank, dass du am Start warst, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und an dieser Stelle wünsche ich euch da draußen, bei egal was ihr gerade tut, noch ganz viel Erfolg. Macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. Bis dahin, ciao.
Auf Wiedersehen.
Wickeltisch, der Startup Podcast.